palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich hätte es fast so machen wollen wie Christian Kibo, der nach der Meisterschaft gesagt hat, heute sage ich nichts, meine Mitarbeiter reden, aber weiß nicht, ich hätte jetzt dich als meinen Mitarbeiter bezeichnen müssen, Marius, grüß dich. Kompagnon und viel mehr als Alexander Kolarov, weil Alexander Kolarov, würdest du, hast du auch so einen linken Huf hier? Hallo erstmal.
Hallo erstmal. Also mit links kann ich nicht mithalten.
Okay. Nee. Ja, ich bekomme dicke Mandeln tatsächlich, habe ich das Gefühl.
Scheiße. Aber wenn ich Mitarbeiter bin, dann findet das unser Bundeskanzler bestimmt richtig gut, ne?
Mhm. Das wäre doch mal Gesprächsthema für Markus Lanz, oder?
Ja, echt, stimmt, ja. Ja, also da steht ja auch eine Einladung aus, habe ich gehört.
Mhm. Willst du davon mal kurz berichten?
Ja, nämlich Francesco ist der Pressesprecher von Markus Lanz und hat uns geschrieben: Buongiorno ragazzi, ich hatte noch eben einen Traum, in dem ihr bei Markus Lanz saßt. Das war wild, kann ich euch sagen. Guten Wochenstart.
Was man nicht alles so träumt als Juve-Fan, gerade im Saisonsport, ne? Also,
da bin ich auch gespannt, was das,
wenig von den Medis, ne?
Ja, was das Unterbewusstsein da verarbeitet hat. Uiuiui. Vielleicht, weil wir auch so messerscharf analysieren.
Also, ich war kurz davor schon abzusagen, da habe ich gedacht, nee, komm, wir ziehen es durch, wir müssen jetzt zumindest einmal hier den neuen Titelträger würdigen. Inter hat es gemacht, 2-0 zu Hause gegen Parma, und vielleicht möchten wir an dieser Stelle, pass mal auf, da wurde nämlich doch auch was vom lieben, wer hat es denn geschickt? Ich habe doch eine E-Mail bekommen. Ich habe doch eine E-Mail bekommen. Da, von Michael, der geschrieben hat, Inter holt verdient den 21. Scudetto. Trotzdem möchte ich einen Mann hervorheben, Christian Kibu. Zu Saisonbeginn gab es viele Zweifel, inwieweit er die richtige Wahl sei. Er übernahm eine Mannschaft, die bis Mai auf Trippelkurs war, aber keinen Titel gewinnen konnte. Dann verließ Cheftrainer Inzaghi innerhalb weniger Tage den Club. Die Moral war am Tiefpunkt, Kibo wurde geholt, um das Siegergehen wieder zurückzubringen. Nach einer nicht optimalen Club-WM lagen die Nerven einiger Spieler blank, auch im Management. Hier versuchte man, so viel wie möglich noch aus den altgedienten Spielern herauszupressen. Der Mercato verlief nicht optimal. All diese Umstände vermochte Christian Kibo zu meistern. Er einte die Spieler im Sommer und schaffte es, dass alle wieder an einem Strang ziehen. Er hob einen Di Marco auf ein nie zuvor gesehenes Niveau, vor allem körperlich. Zudem verhalf er einem Spieler wie Zielinski zu alter Stärke. Er stellte sich aller Kritik und agierte auch bei Pressekonferenzen in stoischer Ruhe. Er ließ sich auf keine Sticheleien von Trainerkollegen ein und blieb immer souverän. Ja. Trotz vermehrter, speziell nach dem Juve-Spiel mit dem Bastoni-Gate, offensichtlicher Fehlentscheidungen gegen sein Team, griff er nie einen Schiedsrichter an und suchte die Fehler immer zuerst bei sich selbst. Wie ein menschliches Schild schützte er seine Spieler vor äußeren Einflüssen und medialen Störfeuern. Er stellt immer die Leistung seiner Mannschaft und seines Staffs in den Vordergrund. Als Spieler schon alles gewonnen mit seinem Herzensclub, bekommt er nun hoffentlich einen starken Mercato, um Inter wieder zu einer Dynastie zu machen zu können. Christian Kibo, ein Sir. Wow. PS, freue mich schon auf die nächste Staffel mit euch und bis bald. Michael, herzlichen Dank, da freuen wir uns auch drauf. Und ich finde, an einem Wochenende, wo Inter Meister wird, kann man das alles mal einfach so unkommentiert stehen lassen.
Alles klar.
Ja, wir werden.
Ich hab währenddessen auch nicht reingeredet. Das habt ihr euch eingebildet.
Willst du doch noch was dazu sagen? Aber wir können ja mal an der Stelle sagen, wir haben uns schon fest vorgenommen, dann auch nach dem Coppa Italia Finale nochmal einen kleinen Interschwerpunkt mit dem lieben Kollegen Thomas Hürner zu machen. Ich glaube, zumindest er wird vielleicht auch den einen oder anderen Kritikpunkt, und sei es nur die Klamottenwahl von Christian Kibo, mit ins, im Gepäck haben.
Nach dem möglichen Double ist das vielleicht dann auch doch die härteste Kritik, die man üben kann.
Ja, gab ja auch wieder die Diskussion jetzt am Wochenende. Inter holt nur den Titel, weil die anderen so schlecht sind in Europa. In den wichtigen Spielen hat man gefumbelt, der schwächste Meister aller Zeiten, haben da so ein paar, sagen wir mal, Journalisten, die gerne dann auch kontroverse Schlagzeilen machen, geschrieben. Mhm. Könnte man natürlich auch wieder entgegensetzen. Den Titel holt man halt gerade auch mit, indem man die Ergebnisse gegen die vermeintlich schwachen Teams zieht. Das wäre jetzt eigentlich schon ein guter Übergang zum Champions-League-Segment, aber vielleicht noch ein, zwei Sachen zu dem zum Meisterwochenende. Also ich glaube, so sein Jubel oder sein Nicht-Jubel nach Abpfiff schon war schon sehr ergriffen. Ich fand ja das Statement der Kurve auch ein bisschen lustig. Das kam gerade in einer Zwischenzeile bei Michael auch schon durch. Die hatten ja diesen Scudetto, also das Schild mit der 14 drauf und dann plus 7 und dann der genaue Wortlaut bekomme ich nicht mehr hin, aber es war so, also 14 plus 7 und die 7 mit allen gegen alle Widerstände, contra tutti, so. Bezog sich darauf, dass 7 dieser Meisterschaften wohl sozusagen auch trotzdem geschafft wurden, obwohl es in diesen Jahren alles gegen Inter war, sozusagen.
Natürlich,
alle immer. Gegen alle verschworen haben.
Ja.
Nun gut.
Also, man kann ja auch einfach, also finde ich auch, man kann Kivu natürlich Respekt zollen. Und es gab ja auch nicht wenige, die gedacht haben, das ist der erste Trainer, der in dieser Saison entlassen wird. So?
Du auch, oder?
Nee.
Was war das? Wer hatte das gesagt?
Ich glaube nicht. Ich habe Tudor gesagt.
Du hast Tudor
gesagt. Damit, glaube ich, gar nicht so falsch.
Ja.
Ich weiß nicht, du hast, glaube ich, Gasperini gesagt, hat Christian dann Kivu gesagt? Nee, aber wir haben auf jeden Fall darüber diskutiert, dass das eine Option wäre, womöglich.
Ich glaube, Christian Bernhard würde nie einen Trainer entlassen.
Ja, ja.
Ja. Nee, dann zollen wir an dieser Stelle doch einfach mal Respekt.
Ja. Genau, ich lese vielleicht noch mal kurz was vor, was mein geschätzter italienischer Kollege Stefano über Kivu gesagt hat. Mhm. Ich gestern Abend in der Spätschicht dann noch in einen Artikel zusammengehackt. Ging nämlich auch auf diesen Punkt ein, dass er auch in Italien in den Medien halt natürlich schon relativ schnell entlassen worden ist, auch vor allem nachdem sie das Derby dann am Anfang der Saison verloren haben und so. Und aber dann widerlegte er alle, indem er den Kader zusammenhielt, jedem eine Chance gab, auch den jungen Spielern, ihnen die Möglichkeit zur Weiterentwicklung bot und jedes Spiel gegen die schwächeren Mannschaften gewann. Das stimmt, das haben nicht alle geschafft. Looking at everyone else.
Ja.
In der zweiten Saisonhälfte gab es paradoxerweise einige schwache Leistungen in direkten Duellen, doch sie gewannen dennoch, indem sie zynischer agierten. Das war quasi
Juve-Zynismus.
Ja, genau. Fino alla fine in blau-schwarz. Alle Juve-Fans einmal kurz weggehört.
Ja.
Seine vielleicht größte Leistung besteht darin, dass er die Scherben der Krise des letzten Jahres aufgesammelt und dem Projekt durch die Verpflichtung junger Spieler Kontinuität verliehen hat. Taktisch gesehen gebührt jedoch, abgesehen von der Einführung einer aggressiveren Erstpressing-Strategie, ein Großteil des Verdienstes seinem Vorgänger Inzaghi, da dessen Einfluss nach wie vor spürbar ist und es töricht gewesen wäre, in einer Mannschaft, die gut funktioniert, alles auf den Kopf zu stellen.
Ja.
Also ja, ich würde auch sagen, er hat das, was er zur Verfügung bekommen hat, gut adaptiert und eben genau so ein bisschen die eigene Handschrift auch drauf gegeben. Und vielleicht wird das ja dann im zweiten Jahr noch mal ein bisschen deutlicher und funktioniert dann auch in der Champions League ein bisschen besser.
Wir werden es beobachten.
Mhm.
Ja, mit Augusaugen. Ja, kurz, weil du es schon angesprochen hattest, ne? Also der Rest, da müssen wir dann vielleicht auch nächste Woche nochmal inhaltlicher drauf eingehen, weil jetzt nach der Aufnahme ist ja auch noch das Roma-Spiel, das würde ja dann auch sozusagen den Kampf um die Champions League-Plätze, wenn wir schon gerade von der gesprochen haben, nochmal mit mehr befeuern. Also Napoli kann es ja wahrscheinlich sogar noch am meisten egal sein, dass man nur 0-0 in Como spielt. Aber Junge, was hat Como für Chancen auch liegen gelassen? Ne?
Also, ja, Wahnsinn, Wahnsinn.
Das
ist so ein bisschen geht so auch hinten raus die Luft aus. Und dann eben auch gerade in den entscheidenden Duellen. Ne? Muss man denen vielleicht gar nicht zum Vorwurf machen, aber ist schon relativ offensichtlich.
Ja, also ganz anders, finde ich, da kann man doch deutlich mal kritischer werden. Ne? Ey, wenn Milan noch durchgereicht wird,
dann wäre das vollkommen verdient.
Ja? Ja. Die spielen noch, ja gut, Atalanta, Genoa, Cagliari. Wobei Genoa, Cagliari sind auch so Mannschaften, denen ist es eigentlich nie komplett egal. Ja. Oh.
Und De Rossi?
De Rossi, dann einen persönlichen Auftrag vielleicht noch. Und Atalanta hat vielleicht auch mal Bock, wieder ein Spiel zu gewinnen. Was ist, also
womöglich.
Das ist, die Saison hört auf, wie sie angefangen hat.
Ja.
Die haben 1, 2, 3, 4, 5, 5 Pflichtspiele jetzt nicht mehr gewonnen. Und in diesen 5 Spielen auch nur 4 Tore gemacht. Das ist schon dünn, ne?
Mhm. Ja. Und trotzdem glaube ich, also sie sollten an Palladino festhalten nach der Saison, denn wenn er am Anfang schon da gewesen wäre, hätten sie bestimmt 10 Punkte mehr auf dem Konto und wären damit Vierter.
Ja.
Oder Fünfter.
Ja, wenn die dann gar nicht europäisch spielen würden, dann könnte ich mir das auch vorstellen, dass die nächstes Jahr richtig einen aufzocken. So, nur mit Wochenende spielen.
Stimmt. Der Vorteil, der mehr oder weniger gerade allen, die das verpassen, zuteil. Außer Lazio vielleicht.
Ja, wenn Lazio die Coppa aber gewinnt, dann ist Atalanta ja auch nicht mit drin. Ne?
Ja. Ja.
So. Na gut. Also das 0-2 bei Sassuolo. Und ich habe so ein geiles Meme gesehen. Tomori auch immer jedes Jahr seit 2022 immer ein Komplett-Aussetzer-Spiel dabei, ne?
Jo. Jo, auf jeden Fall.
Weiß auch nicht. Also ich habe so ein Video gesehen von wegen, wo sie sich auch über diese zweite gelbe Karte beschweren, aber er geht halt ein bisschen stümperhaft ran und da muss der Kontakt auch gar nicht so groß sein. Ja, Juve hat sich auch einen schönen einen zurecht gestümpert gegen Hellas zu Hause. Also das ist halt Wahnsinn. Da habe ich das auch gesehen. Also Juve hat diese Saison, was hatten die jetzt? Die hatten so Spiele mit 1-1 gegen Hellas, die haben 1-1 zu Hause gegen Sassuolo. Okay, setze ich meine Klammern noch, aber dann hatten sie, wer waren das noch? Ja, genau, die haben in Cagliari verloren. Die haben zu Hause unentschieden gegen Lecce gespielt. Und das Krasse ist, wenn man so über die Juve-Ergebnisse drüber geht, es sind extrem viele Spiele, die, auch wenn sie sie gezogen haben, dann nur mit doch mal ein Tor. Es sind immer meist knappe Ergebnisse bei Juve, egal in welche Richtung. Und da sind halt zu viele Ergebnisse gegen diese so easy 3 Punkte, die du mitnehmen musst. Und ich bin tatsächlich aber auch inzwischen bei Manolo, ich habe immer den noch so ein bisschen verteidigt, aber also gut, das Verteidigen auf 4 Mann extrem schlecht. Aber der Kollege Di Gregorio steht da auch in der Gegend rum, als wüsste er nicht, was eigentlich seine Jobbeschreibung ist.
Ja, also als das Tor gefallen ist, kam mir auch original der Gedanke, ist ja schon die ganze Saison nicht so vollkommen kritikfrei der Werte her und ob das nicht vielleicht doch alles noch eine Nummer zu groß ist. Also der dann gegen in Monza häufiger mal diese Monsterspiele gehabt, so Oka Nikolov, Gerhard Tremmel-like. Ne?
Wobei, er hat optisch auch was von Gerhard Tremmel, oder?
Ja, voll.
Italienische
also die, das
italienische
sind ja auch, also
Gerhard Tremmel, so heißt die Folge.
Ich will deren Karrieren überhaupt nicht kleinreden, das sind Top-Torwörter gewesen, so, ne? Aber ja nie aller oberstes Regal, auch alle Frankfurter einmal kurz weghören. Aber hatten dann immer mal so diese Spiele drin. Ich glaube, Nikolov hatte irgendwann mal das, wo die Bayern, glaube ich, 30 Mal aufs Tor geschossen haben.
Ja.
Und bei Tremmel erinnere ich mich auf jeden Fall, dass das auch so, wenn der im Volkspark war immer besonders motiviert gefühlt. Und ja, das hatte ich bei Di Gregorio auch, weil der eben auf der Linie so stark ist eigentlich, außer gegen Hellas jetzt. Vielleicht auch so ein bisschen so diese Rauslauf-Schwierigkeiten hat, mit dem Ball am Fuß jetzt nicht so 100%, also eher so richtig alte Schule-Torwart noch. Und ja, aber das ist ja nicht der Torwart, mit dem du Meister wirst, vielleicht.
Ja. Ich überlege gerade übrigens, ne, wo ist da die Ähnlichkeit? Also vielleicht, wenn Gerhard Tremmel sich richtig im Bart stehen lässt? Oder ist das nicht ihr... Nee, wobei, bleiben wir dabei. Ich finde, es ist ein richtiger Tremmel.
Ja.
Ist ja nur die Frage, wer dann Stefan Brasas ist. Aber bei dem Gegentor...
Pinsolio.
Stimmt.
Ah, nee, Brasas ist gar kein Torwart gewesen, ne?
Doch, Stefan Brasas. Ja? Zwei Meter, so mit dem Zopf.
Ah, ja. Ich verwechsel ihn mit Babatz. Wobei der Babatz-Sohn ist ja auch Torwart.
Der Sohn ist Torwart, ja, bei Mainz. Ja. Aber der Bum Bum Babatz war ja Stürmer, oder?
Und Sechser?
Sechser? Weiß der Geil.
Doppel-Sechs, wo seid ihr, wenn man euch braucht?
So. Nee, aber bei dem Gegentor, das ist so dumm gesagt, aber die zwei Juve-Spieler außen plus Kelly, der Bowie verteidigt, in Anführungszeichen, und die Gregorio wirken alle so, als rechnen die halt nicht, dass Hellas überhaupt erstmal aufs Tor schießt. So, das läuft alles ja. So nebenher. Und das ist halt wirklich, so einfach ist es. Schaltest eine Sekunde im Profifußball ab, dann kriegst du auch gegen einen Absteiger einen eingeschenkt. So. Ja. Da sind wir auch schon beim Thema. Hellas ist nicht abgestiegen.
Das mache ich vielleicht noch als Zitatkachel zu Instagram.
Was denn?
Den Satz eben von
der. Ach so, okay, ja, gerne. Du. Jederzeit gerne. Aber verlink mich dann auch bitte Cole Post.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Also Hellas ist abgestiegen, Atalanta Gemina 0-0, also Atalanta hatten wir ja gerade schon. Und Hellas war schon abgestiegen, weil Lecce gewonnen hatte mit dem Sieg in Pisa, ist Pisa auch abgestiegen. Und das ist übrigens jetzt ein Name, letztens ist der mir schon wieder mal untergekommen, als ich da irgendein Spiel geguckt habe. Und dann dachte ich so, ach so, Medi Liris, ja grüß dich doch, alte Samp-Legende. Hast du auch nochmal irgendwo einen Vertrag unterschrieben?
Bei wem? Ja, bei Pisa. Ja, ja klar.
Jo.
Da kommt bestimmt auch Frosinone mit dem Anschlussvertrag auch direkt um die Ecke.
Hm. So. Oh, wir hatten wir es nicht letztens davon, dass Olli Kragel jetzt kurz vorm Aufstieg, aber das ist ein anderes Segment, da kommen wir auch noch dazu.
Ja, genau.
Und ansonsten, ey, Bologna-Cagliari, ne? Also da sind auch keine Tore gefallen, Udinese, Torino 2-0, da sind doch wenigstens Tore gefallen.
Würde mich mal interessieren, wie die Quote auf 0-0 Bologna-Cagliari war.
Wahnsinn. Aber dass hier Kollege Caprile endlich mal wieder die Null gehalten hat und dass Thomas Christensen, und der heißt Thomas Christensen. Heißt der Thomas Christensen?
Also ich habe das kopiert.
Der heißt Thomas Christensen. Ja, genau. Ja. Der bringt uns ganz weit nach vorne bei Comunio. Wir übernehmen die Führung an der Tabellenspitze. Echt? Ja, Vlahovic auch getroffen.
Ja, malen so. Heute Abend auch noch.
Oh, stimmt. Junge. So schnell kann es gehen, lieber Benedikt. Aber jetzt sind wieder die Gejagten im Saisonsport. Ansonsten wird da gar nichts mehr gejagt. Doch, also die Roma jagt noch dann eben, Lazio spielt auch noch in Cremonese. So, jetzt wird es langsam wieder wild, Leute. Also mit der Stimme her geht es eigentlich, aber kopftechnisch ist es auch schon wieder alles vorbei.
Also Udinese hat Torino geschlagen im Mittelfeldduell.
Genau.
Und damit vielleicht wahrscheinlich den 11. Platz gesichert.
Ja.
Grüße an Coach Costa. Genau, Cremonese kann heute, können sie nicht. Da sind dann ja noch 3 Spiele.
Absteigen, oder was?
Nee.
Ja, bei Bologna war ich gerade hängen geblieben, weil da waren einige da. Also ein Kumpel von mir war da, unser Serie A-Kumpel David war auch da. Der hat jetzt aktuell, glaube ich, noch nichts eingeschickt. Aber sollte was eingeschickt haben, dann würdet ihr es jetzt hier im Zusammenverbund hören mit auch einem Nachtrag von dem lieben Benjamin, auch einer, aber diesmal ein anderer. Ja, und das war der 34. Spieltag, das hat es nicht mehr ganz in die letzte Folge geschafft. Der war nochmal bei Bologna gegen die Roma und bei der Fiorentina, die Sassuolo zu Gast hatte.
Servus Leute. Ich war vom Freitag, also 1. Mai, Tag der Arbeit, bis inklusive heute, 4. Mai, Montag, mit ein paar Freunden, meiner Freundin und meinem 16 Monate alten Sohn in Bologna und in Parma, aber das war eine spontane Geschichte. Warum es Bologna geworden ist, ist ganz einfach. Inoffiziell ist die Geschichte so, dass der Freund und ich uns zusammengesetzt haben und geschaut haben, in welchen italienischen Städten es an diesem Wochenende ein Fußballspiel gibt, das wir uns anschauen könnten. Haben dann gesehen, Bologna hat sowohl günstige Flugtickets als auch günstige Tickets zum Spiel, haben dann das ausgewählt. Den Freundinnen haben wir das so verkauft, dass Bologna so eine schöne Stadt ist und die Flugtickets so billig sind. Aber egal, wir haben es alle hingeschafft. Die Besonderheit bei dem Spiel war, also zum ersten Mal, dass ich in Bologna war, und außerdem war mein 16 Monate alter Sohn bisher genau einmal bei Wisla Krakow im Stadion und genau, also das erste Mal in einem italienischen Stadion. Das Stadio Renato Dall'Ara ist mit dem Bus super zu erreichen. Ein Busticket kostet, glaube ich, eine Strecke 1,50 € oder so. Wir haben es geschafft, dass wir beide Strecken für 1,50 € pro Person bekommen, weil wir im vollgesteckten Bus nicht dazu gekommen sind, also das Ticket entwerten. Sollte man nicht machen, wir hatten aber keine Chance. Der Busfahrer hat uns dann auch versichert, dass das alles okay sei und ja, müssen dann auch weiterfahren. So, dann beim Stadion angekommen. Wir mussten im Zeitstart zu den Vorhau aussteigen, weil die Straße gesperrt war, da der Bus von Bologna zum Stadion gefahren ist und kein Auto und kein Bus mehr durchfahren durfte, auch ein Radfahrer, dem sich alle beschwert natürlich, haben das Rad dann geschoben und sind einfach vorbeigegangen. Im Stadion selbst alles super kinderfreundlich. Wir sind gesessen in der Nähe der Cagliari-Fans. Die sind, dafür, dass die Distanz doch recht groß war, ja, wie viele es gewesen, 200 Leute ungefähr, waren im Auswärtssektor dabei. Mit Kind alles easy. Meine Freundin hat gehabt eine Wickeltasche mit Windeln, mit Wasser, mit Milchpulver, mit allem drum und dran, die deutlich größer als die vorgegebene A4-Größe war. Hat gesagt, das ist das Baby, und es hat geheißen, ah, okay, dann geh ruhig durch. Und sie haben sich das nicht mal angeschaut, und bei mir das Gleiche. Also ich hatte einen Sohn in der Hand, mit 16 Monaten natürlich, macht er noch nicht alles, was wir selbst auch wollen. Habe ihn dorthin gestellt, ist wohin gelaufen, dann habe ich ihn geholt. Und der Ort hat mich einfach durchgewunken. Also dann ins Stadion selbst hineingegangen, Plätze in der Sonne, war aber recht angenehm, 25 Grad, kein Wind. Spiel mit ihm richtig super gegangen. Leider war das Spiel selbst auch eine absolute Frechheit. Bologna hat gefühlt mit einer B11 gestartet und Cagliari eigentlich mit der gewohnten Aufstellung. Das Spiel war jedoch so chancenarm, also da war ein Fußballschmaus, war das natürlich nicht zum Zuschauen. Es ist auch 0-0 ausgegangen. Chancen hat es hier und da gegeben. In der ersten Halbzeit zum Beispiel Cagliari, die haben sie mittlerweile beim Tor vorbeigeschossen. Ich habe nachher die Highlights angeschaut, das hat deutlich gefährlicher ausgeschaut als in echt. Aber ja, insgesamt hat alles super gepasst, das Stadio Renato Dall'Ara super. Also wirklich, wer alte Stadien liebt, mit ein bisschen Charme verbunden, kann dort gerne hinfahren. Ticketpreise waren super menschlich, also wir haben 20 € und 50 Cent, weil das ist die Bearbeitungsgebühr, pro Ticket gezahlt. Für meinen Sohn haben wir auch ein Ticket gekauft, das hat dann 10 € gekostet, hätten wir aber nicht gebraucht. Und ja, also man kann sich auch Calcio mit einem 16 Monate alten Sohn anschauen. Die Italienerinnen und Italiener sind alle super kinderfreundlich und ja, ist nur zum Empfehlen.
Ciao lieber Mario, lieber Marius, liebe Community. Ich melde mich wieder mal mit einem Stadionerlebnis aus unserem geliebten Heimatland des Fußballs aus Italien. Am 34. Spieltag haben zwei Freunde und ich uns nach Bologna begeben, um uns die Partie Bologna gegen Roma anzusehen. Es ist nicht das erste Mal, dass wir nach Bologna geflogen sind für ein Match. Vor 2 Jahren wollten wir uns schon die Partie Bologna gegen Inter ansehen, haben da aber darauf spekuliert, dass wir vor dem Stadion noch Karten bekommen, was nicht funktioniert hat. Diesmal sollte es anders ausgehen. Genau, wir sind circa gegen 15 Uhr bei uns im Airbnb angekommen, haben unsere Sachen abgegeben und uns dann direkt ins Stadtleben geschmissen, noch einen kleinen Snack und das ein oder andere Kaltgetränk zu uns genommen, um dann mit dem Bus Richtung Stadion zu düsen. im Prinzip, ja, wenn man mal die richtige Busstation gefunden hat, ist es dann eigentlich nicht mehr zu verpassen, wie man zum Stadion kommt, weil sich dann eh schon relativ viele Tifosi dann im Umkreis ja, befinden. Genau, Wetter war top, war ein wirklich extrem schöner Frühlingstag in der Emilia-Romagna. Die Stimmung war im Umfeld des Stadions schon sehr, sehr gut. Und ja, wenn man mal in die Gegend oder in die Richtung des Stadions kommt, dann spürt man die Aura eh schon. Ja, also das hat dort einen ganz eigenen Flair, ein alter Fußballtempel, ja, wie es halt nur in Italien so gibt. Ja, du hast dort im Prinzip schon etliche Meter, bevor das Stadion beginnt, schon die Arkaden, die hinführen zum Stadion. Bologna ist ja die Stadt der Arkaden, damit man bei der Hitze einen Schutz vor der Sonne hat und im Regen dann trotzdem im Trockenen gehen kann. Also das ist auch was ganz was Eigenes. Und wie gesagt, diese Aura von diesem Stadion ist einfach, ja, möchte schon sagen, einzigartig. Ja, zwei Sicherheitskontrollen musste man ja passieren, bevor man wirklich am Stadiongelände ist. Das ist ja wirklich ein eigenes Gelände ums Stadion herum. Ich glaube, mit dem ein oder anderen Häuschen, ich glaube, einen kleinen Basketballplatz haben wir dort sogar gesehen. Ist auch ganz, ganz cool dort. Vielleicht nicht unbedingt für jeden etwas, weil es doch schon alt ist und runtergekommen, aber für uns genau das Richtige. Und ich finde das genau in einer Zeit, wo so viel austauschbare, seelenlose Gebäude gebaut werden, ist ein Ort mit so viel Charakter und Charme einfach umso wertvoll. Also ja, bleib so wie du bist, liebes Renato Dallara. Besuch war gut. Es waren von den ca. 36.000 Leuten, die zugelassen sind in dem Stadion, ca. 28.000 Plätze besetzt. Für Bologna ist es ja quasi um nichts mehr gegangen. Roma spielt immer noch um die Champions League. Unsere Plätze waren auf der Hintertortribüne nähe Auswärtsblock. Da haben wir uns eigentlich recht viel erwartet. Und schon gefreut, dass wir da in der Nähe der Roma-Ultras sitzen, weil die ja bekanntermaßen immer gute Stimmung machen. Dem war dann aber diesmal nicht so. Es wurde gestreikt. Genau warum, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht hat es mit der Gasparini-Ranieri-Thematik zu tun. Ich weiß es jetzt ehrlicherweise nicht. Die Stimmung war trotzdem okay. Vielleicht ein bisschen zu weit weg vom Heimblock, als dass man die jetzt wirklich besonders gut mitbekommt. Aber trotzdem volles Stadion, gutes Wetter. Die Leute drumherum waren auch gut gelaunt. Also hat schon gut gepasst. Die Sicht aufs Spielfeld war jetzt nicht besonders gut. Dafür war dann einfach die Laufbahn zu breit und vielleicht auch wir auch schon aufgrund der doch einigen Getränke, die wir davor zu uns genommen haben. Das heißt, ich kann jetzt nicht so wirklich viel über das Spiel sagen. Das 1:0 durch Daniel Mahlen, wem auch sonst, habe ich gleich mal verpasst, weil ich in der Schlange beim Kiosk gestanden bin. Das 2:0 war dann durch El Anouaoui mit Vorarbeit Mahlen. Ja, Endstand 2:0. Bologna hatte auf mich einen sehr uninspirierten Eindruck gemacht. Die Roma hat das gemacht, was sie können und dementsprechend noch einen wichtigen Sieg eingefahren. Für uns ging es danach wieder in die Altstadt und wir haben den Köstlichkeiten der Emilia-Romagna gefrönt. Am nächsten Tag stand noch eine Reise oder ein Ausflug nach Florenz am Plan. Das ist ja ganz geil, dass das nur 37 Minuten entfernt ist mit dem Zug. Und dementsprechend haben wir, nachdem wir gestartet sind bei Cappuccino und Cornetto, dann auch gleich die Frecciarossa genommen und sind in die Toskana gefahren. Wie gesagt, 37 Minuten, das kann sich sehen lassen. Und auch die italienische Bahn kann man jetzt auch mal lobend erwähnen. Das ist wirklich in den allermeisten Fällen ein sehr zuverlässiger Partner und hat auch jetzt diesmal wirklich, wirklich gut funktioniert. Genau, da sind wir dann nach Florenz gefahren. Der Weg vom Bahnhof Florenz zum Stadion ist dann ein gutes Stück weiter als oder länger als die Zugfahrt gewesen. Mit ein paar Abstechern sind wir dann zum Stadion gegangen, sind dann dort angekommen und haben gleich mal, ich glaube, die längste Schlange gesehen, die ich jemals bei einem Fußballmatch gesehen habe. Dementsprechend sind wir auch die ein oder andere Minute dann zu spät im Stadion gewesen. Ja, ist nicht wirklich was passiert. Wir haben uns die Partie, Mittagspartie, 12:30 Uhr, Florenz gegen Sassuolo angeschaut. Für Florenz ging es ja immer noch darum, den Abstieg zu verhindern, Sassuolo eher im Niemandsland. Dementsprechend muss ich sagen, Florenz hat auch genauso gespielt, wie man es erwartet hat. Motiviert, aber irgendwie dann doch nicht sicher und nicht konkret genug, als dass man da jetzt dann wirklich gefährlich werden könnte. Entsprechend ging das Spiel auch 0-0 aus. Das Stadion ähnlich, auf einem ähnlichen Niveau, was es Charisma betrifft, wie in Bologna. Baustelle hin oder her, das war schon von der Stimmung ganz gut dort. Ja, und wenn die Baustelle mal fertig ist und die Heimkurve wieder in der eigentlichen Platz sein kann, dann ist das, glaube ich, ein ziemlich cooles Erlebnis und sowas auch sehr, sehr in Ordnung. Ich finde auch die Uhrzeit 12:30 als Ankick ziemlich cool. Da hat man danach immer noch genug Zeit, um das Gesehene zu besprechen und danach noch vielleicht das ein oder andere oder die ein oder andere Sehenswürdigkeit zu besuchen. Ja, und mal so ein Spiel in der Mittagssonne der Toskana ist ja auch mal was Eigenes. Den ersten Sonnenbrand des Jahres haben wir auch dementsprechend davongetragen. Genau, was gibt's sonst noch zu sagen? Die Kurve war motiviert, war stark, die Heimkurve. Auswärtsblock war ja mit vielleicht einem niedrigen, dreistelligen Anzahl an Menschen besucht. Die waren auch motiviert, aber natürlich der quasi daneben liegende Heimblock hat die natürlich deutlich übertönt. Man hat gemerkt, dass es einfach um viel geht. Jede Partie ist wichtig, jeder Punkt ist wichtig. Deswegen wurde der Einsatz der Mannschaft ja auch gut geheißen. Viel mehr war es dann aber auch tatsächlich nicht. Wir haben einen wunderschönen Mittag in Florenz im Stadion verbracht, danach noch einen kleinen Ausflug in die Stadt, sind danach wieder in unser Quartier in Bologna und am nächsten Tag wieder ins wunderschöne Wien gereist. Wird sicher nicht die letzte Reise, die wir zu dritt unternommen haben, gewesen sein. Vielleicht geht's das nächste Mal ein bisschen mehr in den Süden. An dieser Stelle vielen Dank wieder mal für diesen wundervollen Podcast. Mario Marius, das ist seit Jahren ein Fixpunkt, ein fixer Bestandteil in meiner Woche. Also bitte weiter so und nicht aufhören. Ich melde mich, wenn ich das nächste Mal in einem italienischen Stadion war. Bis dann, ciao, ciao.
Herzlichen lieben Dank. So machen wir doch auch noch ein paar Minuten. Das ist gut. Meter machen mit der Community und es folgt noch mehr. Aber erstmal, und das ist nämlich beim Thema untere Ligen, gehen wir da mal von zweiter durch die dritte in die vierte Runde. Und das darfst jetzt mal du machen.
Alles klar. Wir haben einen Aufsteiger und wahrscheinlich auch schon einen zweiten.
Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, du wolltest jetzt sagen, und schon den ersten Absteiger für die neue Saison.
Ja, bestimmt, womöglich. Sagen wir mal, es kommt ganz darauf an, ob Venezia mit Giovanni Stroppa dann auch in der ersten Liga antritt. Denn ich glaube, der ist immer direkt wieder gefeuert worden. Oder hat den Mannschaft dann gar nicht erst trainiert.
Okay, spannend.
Also ich glaube, eine Saison in der Serie A hat er dann noch nicht zu Ende gebracht. Oder vielleicht auch mit Crotone damals vielleicht. Weiß ich nicht mehr so genau. Auf jeden Fall ist Venezia aufgestiegen. Und das als Meister, glaube ich. Die Tabelle jetzt gerade nicht 100% vor Augen, ob Frosinone sie da noch abfangen könnte, aber jetzt nur noch ein Spiel, kann eigentlich nicht sein.
Nee, eigentlich auch egal.
Ja. Genau, und Frosinone reicht dahinter am letzten Spieltag zu Hause gegen Mantova einen Punkt.
Ach so, doch, klar, Frosinone ist nur ein Punkt hinter Venezia.
Also ach so, na gut.
Platz 1
ist
noch nicht vergeben.
Alles klar, alles klar. Genau, Frosinone spielt zu Hause gegen Mantova und die haben jetzt am Wochenende 3-2 gegen Monza gewonnen und deswegen hat Monza jetzt 3 Punkte Rückstand.
Mhm. Mantova allerdings, das muss man vielleicht dazu sagen, bei denen geht es auch noch um was. Die sind auf Platz 10, aber punktgleich mit Cesena und Avellino. Avellino ist 8. und der 8. Platz würde ja auch noch für die Playoffs reichen.
Stimmt.
Ja, aber mach gerne erstmal du noch bei Monza und Palermo und so weiter.
Nee, ich würde eigentlich von da aus direkt in den Abstiegskampf gehen.
Okay, ja, dann lass uns das mit den Playoffs noch kurz machen. Also,
bitte.
Palermo ist safe in den Playoffs, Catanzaro auch, Modena auch, Juve Stabia ebenfalls. Und um den 8. Platz streiten sich noch Avellino, Cesena, Mantova, alle mit 46 Punkten. Und, naja, Carrarese und Sampdoria haben 44.
Ja.
Das würde also sozusagen, weiß nicht, wer da alles gegeneinander spielt. Samp spielt bei Reggiana, Avellino, Modena. Ja, gucken wir uns die Tabelle an, wenn die Spiele gespielt sind.
Vielleicht. Auf jeden Fall bleibe ich bei meiner Einschätzung aus der Vergangenheit.
Ja.
Dass bitte gerne ein süditalienischer Verein den dritten Aufsteiger stellen darf und nicht Monza.
Mhm.
Am Tabellenende steht Reggiana, das rechnerisch bereits in die Serie C abgestiegen ist. Und als Parma-Fan ist man dann vermutlich schadenfroh, ist aber eine Rivalität, die ich nicht live miterlebt habe.
Hm.
Ja. Davor Spezia und Pescara auch auf den direkten Abstiegsrängen mit jeweils 34 Punkten und die spielen am letzten Spieltag gegeneinander.
Okay.
Ey, Pescara natürlich.
Jetzt übrigens, ne, gegen Padova war es, glaube ich, 11 Meter in der 80. beim Stand von 0-0 verschossen und dann in der vierten Minute der Nachspielzeit das 0-1 kassiert noch.
Das ist auf jeden Fall auch bitter, ja. Genau, also Spezia muss ins Adriatico und Bari muss nach Catanzaro, was vermutlich auch ziemlich schwer wird. Von daher Schützenhilfe nicht unmöglich und dann vielleicht noch der Sprung auf den Play-Out-Platz. Wo
das
dann,
Ding ist für Catanzaro.
Wer ist da noch vor Bari?
Vor Bari ist noch Virtus Entella.
Ja. Ja, kann ja sein, dass Catanzaro keinen Platz mehr gut machen kann oder nicht, aber ich glaube, die Mannschaft ist heiß.
Ja, so. 100%.
Die spielen auf Sieg. Ist ja auch so ein, ich weiß nicht, ob das als Derby zählt, aber so weit auseinander ist nicht.
Okay.
Süditalien-Duell, auf jeden Fall. Ja, und dann sind auch schon Playoffs gespielt in der Serie C, ne? Erste Runde bestimmt.
Ja, aber hallo. Da wurde schon richtig einer weggezockt. Da ist ja Pineto weitergekommen und spielt jetzt
natürlich
gegen Cambo Basso. Oh, Crotone ist auch weitergekommen. Spielt gegen Casertana.
Mhm,
Cittadella hat sich durchgesetzt. Lecco. Da gibt es ja auch jetzt wieder diesen Supercup, ne? Der zwischen den drei Meistern ausgespielt wird.
Ah
da
ja,
hat,
okay.
Da hat, ja,
das ist dann der Serie C Supermeister.
Mhm. Hat Vicenza gegen Arezzo gewonnen und führt jetzt diesen Dreiervergleich gerade die Tabelle an. 5-2 ja. Das Ganze.
Dann mal, warum hat denn also Juve Next Gen hat ja 2-2 gegen Vis Pesaro gespielt.
Mhm.
Warum ist Juve dann weitergekommen?
Ich glaube, da ist dann die besser gesetzte Mannschaft, da ja. Den reichten Unentschieden.
Okay, nicht schlecht.
Ja.
Ja, also Crotone, Cosenza, das ist auf jeden Fall ganz, ganz cool. So von denen, die dann ne, auf jeden Fall noch mit am Start sind.
Okay.
Also da kommen ja dann auch noch irgendwelche dazu, ne? Also das sind ja noch gesetzte Mannschaften, die dann erst später einsteigen.
Ja. Da lohnt sich auf jeden Fall der Blick auf das ein oder andere. Tableau, haben wir letzte Woche ja auch schon gesagt. Also findet man jetzt auch auf sozusagen Mainstream Live-Ticker-Apps etc.
Ja.
Und auf Transfermarkt.de sowieso.
Und dann noch ein Schwank in die Serie D. Und jetzt hast du es quasi schon vorweggenommen. Ich wollte es eigentlich mal so anteasern. Hier mit einer kleinen Hommage, so einem kleinen Nostalgie Spike oder Peak für alle, die seit der allerersten Folge Serie Amore dabei sind.
Ja.
Also die es nicht waren, die werden es dann nicht wissen, was ich jetzt meine, aber ja, also mein lieber Kollege Marcel, dem ich immer viel Social Media Content zusammen mache, der ist gerade auf Sizilien und erzählt er auch selbst, das hat vom Spielplan her nicht ganz gepasst mit den Palermos und Catanias und so. Und deswegen hat er sich das Serie D Aufstiegsfinale zwischen, also Nissa FC hätte aufsteigen können, hat sich ein Fanduell geliefert, sagt er gleich auch was zu, gegen Paterno, mit unserer Wolfsburger Legende, auch linker Huf, war auch schon mal Thema. Also das, da schließt sich auch der Kreis quasi. Olli Kragel und ab.
Ciao Marius, ciao Mario. Liebste Grüße aus Sizilien, aus dem Urlaub. Ich wollte euch gerne ein kleines Stadionerlebnis da lassen. Leider hat die Spieltagsansetzung der Serie B und die Planung des Urlaubes keinen höherklassigen Fußball zugelassen. Für mich blieb eigentlich nur die Serie D mit dem letzten Spieltag. Und da war ich heute in Caltanissetta, wo der Nice FC sein letztes Spiel gegen Paterno Calcio bestreiten musste. Im Fanduell war da mit Savoia auch noch der Kampf um den direkten Aufstieg offen. Dafür hätte Savoia verlieren müssen, beziehungsweise höchstens unentschieden spielen dürfen. Das ist leider nicht passiert. Nichtsdestotrotz war das ein Ausflug, der sich gelohnt hat. Das Stadion von Nisa ist eine Reise wert. Hat eine große Haupttribüne überdacht, die auch heute sehr gut gefüllt war. Ich glaube, in Summe waren etwa 2.500 Menschen heute da. Die Kurve Nord mit den Ultras war ebenfalls gut gefüllt. Die Gegengerade und die Kurve Süd waren nicht geöffnet, sodass zwei Tribünen gut gefüllt waren heute. Der Sitzplatz dort war mit 16,50 Euro auch in Ordnung. Stimmung war in der Kurve Nord sehr gut. Gab zum Einlauf auch eine große Blockfahne. Es wurden eigentlich durchgängig zu den typischen Melodien aus Italien die Lieder gesungen. Es kam dann recht schnell eine Info eigentlich durch, dass Savoia scheinbar hinten gelegen hätte. Das war nicht der Fall, sodass man sich erstmal selber auf sein eigenes Spiel konzentrieren musste. Das startete aber sehr gut. Direkt in der ersten Minute ging Nisa auch in Führung. Grundsätzlich war auch während der ersten Halbzeit eigentlich so gut wie keine Offensivaktion von Paterno da, außer zwei Unstimmigkeiten. In der Hintermannschaft von Nisa haben mal die Möglichkeiten gelassen. Eigentlich hätte es zur Halbzeit dann auch schon gerne 2-3 oder auch 4-0 stehen müssen. Nisa hat seine Chancen aber nicht genutzt. Trotzdem war das Spiel eigentlich zu keiner Zeit gefährdet. In der zweiten Halbzeit folgte dann auch noch das 2-0, das 3-0, woraufhin dann aber Paterno, glaube ich, mit seiner gefühlt dritten Aktion im Spiel auch noch den Anschlusstreffer erzielen konnte. Da hatten wir, glaube ich, schon die 75., 80. Minute. Dann gab es leider einen unschönen Vorfall, wo selbst das Spiel unterbrochen wurde, weil scheinbar ein Ultra aus der Kurve Nord sich schwer verletzt hat im Block. Selbst der Krankenwagen kam an. Die Spieler von Nisa sind in die Kurve gegangen. Bis dann nach kurzer Zeit das Spiel fortgesetzt wurde. Und Nisa dann noch in der 90. Minute das 4-1 erzielt hat. durch Oliver Kagel, den deutschen Legionär, der, glaube ich, inzwischen ja auch seit guten 10 Jahren, wenn nicht sogar mehr, in Italien spielt und hier seine Wege geht. Ansonsten sehr, sehr angenehm. Man konnte direkt am Stadion parken, halbe Stunde vorher das Ticket kaufen und ja, seinen Platz einnehmen. Ich kann es nur empfehlen, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Die Kurve hat auch gut Stimmung gemacht, wie gesagt. Es war dann dafür, dass es in Anführungsstrichen nur Serie D war, auf jeden Fall eine Reise wert. Und genau, das war es eigentlich von mir. Liebste Grüße zu euch zurück nach Deutschland. Ciao.
Ja, sehr schön. Wunderbar. Herzlichen Dank auch von meiner Seite aus an Marcel Galligrü. Und dann freuen wir uns, wenn nächste Woche vielleicht auch schon wieder das ein oder andere Stadionerlebnis bis dahin eingetrudelt ist.
Also das bietet sich ja im Moment dann so gerade auch an, ne, mit der Zeit und in Italien. Also hier ist ja jetzt auch gerade quasi schon Sommer, aber in Italien bestimmt noch ein bisschen mehr. Und so kleines Stadionerlebnis, ein bisschen Aperol.
Das hilft immer. Ja. Meisterfeier, Inter, falls ihr dahin geht, nehmen wir natürlich auch gerne Berichte. Soll wohl am letzten Heimspieltag dann. Mit Buskorso und so.
Ja?
Also
wenn
ihr da Markus Thüram mit schneller Brille über den Weg läuft.
Die hat er direkt mit Eilverfahren direkt von Schalke aus zugeschickt bekommen, glaube ich.
Glück auf an dieser Stelle. Bis nächste Woche.
Macht es gut, bleibt gesund. Genießt den, weiß nicht, Fußball unter der Woche vielleicht, wenn ihr wollt.
Tschüss.
Und du werd gesund, ne? Vor allem auch.
Ja, danke.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tacco.